Siegesdenkmal.
Das Siegesdenkmal war lange nicht mehr zu sehen. Für die Baustelle am Siegesdenkmal wurde das Denkmal abgetragen und dann Ende letzten Jahres wieder aufgestellt. Das sogenannte Badische Siegesdenkmal von 1876 möchte an den Sieg im Deutsch-Französischen Krieg 1871 erinnern. Auf dem Sockel findet man ein Telegramm von Wilhelm I. und den Aufruf, sich an diesem Krieg ein Beispiel zu nehmen. Mit der Wiederaufstellung hat man nun die Chance vergeben, das Siegesdenkmal in der Versenkung verschwinden zu lassen. Und Kunstprojekte, die einen Versuch dargestellt hätten, das Siegesdenkmal in seiner Kriegsverherrlichung oder seinem Chauvinismus zu kontextualisieren oder auch zu konterkarieren, wurden abgelehnt. Nachdem man diese Möglichkeiten vertan hatte, entsprang im Stadtrat die Diskussion um den Namen des eigentlich namenlosen Platzes am Siegesdenkmal. Wenigstens damit könne man doch dem Siegesdenkmal etwas entgegensetzen. Mit einer relativ knappen Mehrheit wurde für den Namen Europaplatz gestimmt. Doch was bedeutet das? In den Reden wurde oft von Europa oder vielmehr der EU als erfolgreiches Friedensprojekt gesprochen. Stimmt aber unsere Vorstellung von Europa als gelungenes Friedensprojekt? Frau Bortger, Soziologieprofessorin der Uni Freiburg, spricht darüber.
Die EU als Friedensprojekt bezieht sich natürlich sofort auch auf den Friedensnobelpreis, den die EU ja vor einigen wenigen Jahren bekommen hat. Das ist eine relativ beengte Sicht darauf, wie die EU im Inneren funktioniert. Das ist erstmal die Europäische Stahl- und Kohlegemeinschaft wurde ja gegründet als ein ökonomisches Projekt, aber auch als ein Projekt der Überwindung des Zweiten Weltkriegs und der vor allem deutsch-französischen Konflikte. Die Tatsache, dass deutsch-französische Konflikte heute sich in Kooperation gewendet haben, heißt nicht, dass die EU nicht nach wie vor sowohl militärisch interveniert, einzelne Länder militärisch intervenieren außerhalb Europas oder sich nicht an Kriegen beteiligen, indem sie entweder Waffen liefern oder an Kriegskonflikten beteiligen. Insofern können wir von der EU nur dann als Friedensprojekt sprechen, wenn wir eine EU-interne Sicht darauf annehmen.
Wie sieht die EU aber vielleicht aus einer größeren und globalen Perspektive aus? Was schwindet vielleicht aus unserem Blick? Josef Börötzsch und Mahua Sarkar, zwei dekoloniale Theoretikerinnen, schrieben schon 2010 einen Aufsatz und fragten, What is the EU? Das lässt sich dann nicht so leicht beantworten. Eindeutig ist wohl, dass der EU geopolitische Macht zukommt. Gleichzeitig hat sie keinen exekutiven Staatsapparat, kein eigenes Gewaltmonopol also. In ihrer Analyse, wie die EU aber ohne eine Exekutivgewalt funktionieren mag, machen Börötzsch und Sarkar auf die Rolle der kolonialen Vergangenheit der EU aufmerksam.
Gleichzeitig waren die Hauptargumente von Börötzsch und Sarkar, dass wir aus einer globalen und historischen Perspektive nicht vergessen dürfen, dass die EU eigentlich ein Erbe derjenigen Kolonialstaaten ist, die bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts mehr als zwei Drittel der Welt unter Kolonialmacht in ihrem Besitz hatten. Das heißt, sowohl, dass es eine Geschichte in den jeweiligen europäischen Ländern gibt, die eng verbunden ist mit Kolonialismus, aber auch mit militärischer Gewalt, mit militärischer Intervention, mit Kriegsführung, aber auch mit Besitzansprüchen, mit Territorialansprüchen gegenüber anderen Teilen der Welt. Insofern ändern sich sowohl die Mentalitäten nicht so schnell, wie man das gerne hätte, als auch der Vorschlag oder eigentlich die Vorstellung dessen, was die EU ist, hat in vielen europäischen Ländern, die eine koloniale Vergangenheit haben, noch starken Bestand bis heute.
Die EU ist damit nicht frei von kolonialen Zügen oder kolonialer Praxis. Beispielsweise ist die Währung vieler ehemaliger französischer Kolonien in Afrika an den Euro gebunden, früher an den Franc. Obwohl formell unabhängig, besteht damit eine finanzielle Abhängigkeit. Und auch wenn von France-Afrique gesprochen wird, impliziert das noch immer den Anspruch auf eine Schirmherrschaft. Dann ist da auch noch die Karibik und Überseegebiete Großbritanniens, Frankreichs und der Niederlande. Sie sind weder formell politisch noch finanziell unabhängig, sondern vielmehr immer noch koloniale Gebiete. Aber auch das Verhältnis Westeuropas zu osteuropäischen Staaten, so schreiben es Sarkar und Börötzsch, ist nicht frei von Dependenzen und Ausbeutung.
Seine Erklärung ist, dass mit dem Verlust von Kolonien außerhalb des europäischen Kontinents, Westeuropa, also nach dem Zweiten Weltkrieg, Westeuropa darauf angewiesen war, einen anderen Hinterhof zu kreieren, der kolonial ausgebeutet werden kann, ohne eine formelle Kolonie zu sein, und dass Osteuropa diese Funktion bekommen hat. Nicht nur waren Agrarwirtschaften in Osteuropa schon vor der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also noch während des Zweiten Weltkriegs, zentrale Lieferanten von Agrarprodukten für Westeuropa und aber auch für die Finanzierung von Kriegen, sondern sie wurden nach der Wende, nach 1990, reagrarisiert, um der Nachfrage nach Agrarprodukten unter anderem zu bedienen, die Nachfrage, die in Westeuropa bestand, als auch deindustrialisiert. Viele ehemalige staatssozialistische Länder hatten einen hohen Industrialisierungsgrad, der zwar nicht von hoher Effizienz oder Produktivität gekennzeichnet war, auf jeden Fall waren sie sehr industrialisiert, und dieser Deindustrialisierungsprozess, der nach 1990 stattgefunden hat, war einer, der diese Länder mehr in Abhängigkeit von Westeuropa bringen sollte, sodass sie gezwungen sind, sowohl für neue Produktionszweige als auch für die Kompensation für den Verlust von Industrien Kredite aufzunehmen, in den meisten Fällen in westeuropäischen Banken, zu sehr hohen Zinssätzen, die diese Abhängigkeit nur noch verstärken. Gemeint ist in dem Text aber auch die Konditionalität, die mit der Mitgliedschaft oder mit dem Antrag auf Mitgliedschaft in der EU einhergeht, der es den bereits bestehenden Mitgliedern erlaubt, in den Staaten der Neumitglieder zu investieren, sich dort aufzuhalten und eine große Zirkulation von Geldern und von Menschen zu ermöglichen. Aber diese ist asymmetrisch, weil die Staatsbürger der Neumitglieder für eine bestimmte Zeit gar nicht die gleichen Rechte in Westeuropa hatten. Das heißt, formell bestand eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Mehr Rechte hatten allerdings erstmal nur die Gründungsmitglieder der EU bekommen und nicht die Neumitglieder.
Oft hat man das Gefühl, die lauteste Kritik, die an der EU geäußert wird, ist heutzutage eine rechtspopulistische, dazu rassistisch und fordert einen Rückgang zu nationalen und undurchdringlicheren Grenzen. Dieser Kritik wird ganz oft mit einer Euphorie gegenüber der EU begegnet. Man hört es in den Argumentationen für die Benennung in Europaplatz und auch bei Initiativen wie Pulse of Europe. Damit und auch weil die rechtspopulistische Kritik so laut ist, besteht aber vielleicht die Gefahr, andere kritische Perspektiven zur EU zu überhören und dabei Blickwinkel, vor allem einen globalen, zu vergessen.
Ich denke, wenn man darüber hinausgehen will, eine beschränkte Innen-EU-Sicht zu haben, sollte man in erster Linie die EU nicht verstehen als eine westeuropäische Idee, die sich erfolgreich durchgesetzt hat und die Frieden durchgesetzt hat, weil, wie gesagt, eine globale Perspektive uns zeigt, dass Kriegsführung weiterhin Teil einer Außenpolitik, die sehr eng verbunden ist mit EU-Politik, ist. Die Tatsache, dass wir die Problematik der Migrationskrise, die keine Krise der Geflüchteten ist, sondern eine Krise von Migrationspolitik, hängt auch damit zusammen, dass die EU sich sehr auf sich selbst besonnen hat und dass Fortress Europe eigentlich zu dem repräsentativen Bild der EU geworden ist. Eine Festung Europa, die ihre Zäune immer weiter zieht und mehr Zäune einstellt, im gleichen Atemzug, wie der Fall der Berliner Mauer zelebriert wird. Also Innenmauern und Zäune werden abgebaut, dafür werden nach außen mehr Zäune und Mauern aufgestellt. Und in dem Moment, wo sich diese ungleiche Verteilung von Rechten und Sicherheit rächt, indem immer mehr verzweifelte Menschen vor Krieg und Gewalt in ihren Regionen nach Europa fliehen, muss die EU auch die Verantwortung dafür übernehmen, wie ihre eigene Rolle in der Kriegsführung in diesen Regionen auszusehen hat. Das heißt, zum einen keine kleine interne Vorstellung dessen, dass Europa im Prinzip nur sowas wie Deutschland und Frankreich sei, und sobald Deutschland und Frankreich ihre Konflikte überwunden haben und von Kooperation sprechen, dass auch Grund für Feiern sei. Und zum einen sollte eine globale Perspektive überhaupt über die Rolle der EU, nicht nur in historischer Hinsicht, sondern in heutiger Sicht, das Bild der EU nachhaltig prägen.
So ist es nicht ausschließlich die Idee von Frieden, die wir mit Europa und dem Europaplatz in Verbindung bringen müssen, sondern auch die von kolonialer Vergangenheit und praxisökonomischer Dependenzen und das Bild einer Festung Europas, an deren Grenzen Menschen sterben. Ein anderer Vorschlag wäre Friedensplatz gewesen.
Die Umbenennung des Platzes oder die Benennung des Platzes in Europaplatz in Verbindung mit diesem Denkmal hätte geheißen, der Frieden, der zelebriert wird und das Europa, das zelebriert wird, ist das Europa, das durch Deutschland und Frankreich geschaffen wurde. Zumindest in so meinem Verständnis dessen, wie der historische Verlauf davon ist. Insofern, wenn man nicht Siege, sondern Frieden zelebriert, wäre das ein Punkt, ohne auf Westeuropa oder auf einen bestimmten Teil Europas zu verweisen, der allgemeinere Begriff und auch derjenige, der in eine Richtung weist, der nicht weiterhin Konflikte zelebriert und eigentlich ein Akteur selber ins Zentrum des Geschehens stellt.